Wir haben in diesen Stunden kein geringeres Hauptthema vor uns und zur Verfügung als das Geheimnis Gottes. Zwei Stellen im Neuen Testament. Wir durften wahrnehmen, staunend, das Geheimnis Gottes besteht aus der Gemeinde des Leibes des Christus. Das Geheimnis Gottes in welchem alles verborgen ist, was an göttlichen Herrlichkeiten in seiner ganzen Unendlichkeit vorhanden ist. Wie wir wissen dürfen, er hat uns, unser himmlischer Vater, in Christo alles geschenkt. Der Panther und sich selbst. Das Geheimnis Gottes, Offenbarung 11, ist oben vollendet beim Schall der siebten Posaune. Die wird in der Mitte der letzten sieben Jahre geblasen. Wir haben gesehen, die letzten sieben Jahre, die sogenannte 70. Jahrwoche, kann nicht zu laufen beginnen, solange wir noch da sind. Ich darf hier jetzt nicht mehr die Beweise bringen und so weiter, nur kurz bezeugen. Während unten die sieben Posaunengerichte laufen, sind wir oben vor dem Richterstuhl Christi. Und beim Schall der siebten Posaune unten ist das Signal gegeben, dass die sieben Zornschalen dann in den zweiten dreieinhalb Jahren durchgeführt werden. Und oben ist, was die Gemeinde des Christus betrifft, Glieder seines Herrlichkeitsleibes, ist alles bereinigt, was es noch zu bereinigen gab, ist der Christus Gottes vollendet. Und erst jetzt kann der Satan auf die Erde geworfen werden. Erst jetzt können alle Verheißungen Gottes, die in Christo Ja und Amen sind, ausgeführt werden durch uns. Michael mit seinen Engeln könnte den Satan und seine Engel nie besiegen, wenn nicht die Kraft des Leibes des Christus ihn dazu befähigen würde. Wir haben gelernt, wer ist größer, Melchisedek oder Abraham? Ohne Zweifel ist der größer, der segnet, und nicht der, der gesegnet wird. Melchisedek ist größer als Abraham. Das ehemalige Lumpengesindel der Gibeoniter wird von David gebeten, vor sich gerufen, weil Gott drei Jahre Hungersnot in Israel verhängt hat. Er fragt den Herrn, warum? Es ist wegen Saul, weil der die Gibeoniter töten wollte, alle ausrotten aus dem Lande. David lässt eine Abordnung dieser Gibeoniter vor sich kommen, sagt ihnen: Was kann ich für euch tun? Achtung jetzt. Damit ihr, Gibeoniter, das Erdteil Gottes, nämlich mein Volk Israel, segnet. Wer segnet hier? Das ehemalige Lumpengesindel, das durch Josua begnadet worden ist. Die Gibeoniter sind größer als das Haus Israel. Und ja, Thema Geheimnis Gottes. In welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis? Ganz sachlich. Wir begnügen uns heute früh, entsprechend dem, wie wir in diesen vergangenen Stunden erleben durften, wie die wunderbarsten Gotteswerte immer wieder in dreifacher Ordnung vorliegen. Vom Schöpfungsbericht an, durch die ganze Schrift. Drei sind es, die da zeugen: der Geist, das Wasser und das Blut. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei und so weiter und so weiter. Der Wille Gottes, ein Dreifacher. Wir sollen unterscheiden können, welche Dinge nur dem guten Willen Gottes entsprechen, wie zum Beispiel das Gesetz vom Sinai, welche anderen Dinge erst dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen, welche dritten Dinge erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Und schon ist wieder die präzise, zuverlässige Hilfe für uns, das richtig eingeordnet sehen zu können. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Die Dinge im Vorhof, wo buchstäblich Feuer brennt, Fleisch geschlachtet wird und Blut fließt, hat Gott nur für kurze Zeit für gut gefunden, dass es geschieht. Hat aber kein Wohlgefallen daran. Der Sohn kommt zur Erlösung in die Schöpfung, in den Kosmos und sagt zum Vater: An all den Opfern hast du kein Wohlgefallen, noch hast du sie gewollt, noch hast du sie gefordert. Ja, wir wissen, durch Engel angeordnet, von Gott genehmigt, nur so weit, als diese Anträge zu diesem Gesetz, ohne dass die Antragsteller es wussten, genau mit dem übereinstimmte, was der Vater mit dem Sohn schon vor Grundlegung der Welt auf Golgatha zu tun gedacht hat. Als ein Antrag lautete: An jenem Tage, nur an einem Tage, an jenem Tage sollt ihr, hohen Priester, ein Lamm schlachten ohne Fehl. Konnte der Vater das genehmigen, mit schwerem Herzen. Entschuldigung. Die Antragsteller begnügten sich oder forderten gar nicht mehr als buchstäbliche Erfüllung, nämlich beim Passafest ein Lamm schlachten durch die hohen Priester, an jenem Tage nur, ohne Fehl. So geschah es. Und genau diese erste Festordnung, Passa und ungesäuerte Brote, hat der Apostel Paulus für uns beschlagnahmt. Lasst auch uns fest Feier halten, denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. So lasst uns nun den alten Sauerteig ausfegen, denn wir sind eine ungesäuerte, saure Masse. Und den schlechten und Sauerteig der Bosheit. So, drei Ordnungen. Nun auch dreierlei Evangelien. Und das ist nun so wichtig, dass wir das noch einmal möglichst kurz näher ansehen. Und schlagen auf Offenbarung 14. Elberfelder, ja. Offenbarung 14, Vers 6 und 7.
Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige oder äonische Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk.
Soweit mal, Moment. Wie heißt dieses Evangelium? Die Elberfelder übersetzen das ewige Evangelium, das ist in dem Fall erlaubt, weil das griechische Wort, das wir kennen, Äon heißt, das äonische Evangelium, das heißt praktisch ein Evangelium, das Gott während allen Zeitaltern, seit es Zeitalter gibt, bis es keine Zeitalter mehr gibt, laufen lässt. Und das lautet nun wie? Und wer hört das alles?
Alle.
Kein einziger Mensch hört das nicht. So treu ist Gott. Jetzt hören wir.
Indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen.
Soweit, Moment. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, Begründung, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen, nämlich die große Drangsal. Gott in seiner Treue lässt jetzt sogar die ganze gottlos gewordene Menschheit nochmal Gelegenheit aufzuhorchen und noch, sich nochmal überlegen zu können.
Und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen.
Aha. Gott ehren und niemand anders anbeten als den einzig wahrhaftigen Gott. Das ist der ganze Inhalt dieses einfachsten Evangeliums aller Zeitalter. Zweiter Zeuge im Alten Testament, Psalm 145. Psalm 145. Na, das ist hier. Na. Dein Reich ist mein Reich. Aller Zeit dort.
Ja, Vers 13. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter.
Aha.
Und deine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch.
Das ist der zweite Zeuge im Alten Testament. Ein Evangelium aller Zeitalter, wo Gott sich begnügt, wenn er von seinen Geschöpfen als Schöpfer geehrt wird und niemand anders anbetet oder Dank sagt als nur ihm. Das ist das einfachste Evangelium der Zeitalter, aller Zeitalter. Und insofern gilt, das Reich Gottes ist ein Reich aller Zeitalter in dem Sinn. Das ist das einfachste erste Evangelium. Jetzt kommt das zweite, und da haben wir auch unsere Bibelstellen zur Kenntnis zu nehmen als Zeugen. Das Evangelium des Reiches der Himmel oder das Evangelium des Reiches Gottes, kurz das Evangelium des Reiches. Da haben wir, schlagen wir auf, Matthäus 4, Vers 23.
Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volke.
Weiter.
Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien, und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie.
Aha, gut. Ist das unsere Ordnung heute unter dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes? Heilt er alle, die daherkommen, ohne zu fragen, glaubst du oder glaubst du nicht, sondern einfach, weil die Zeit und die Stunde des Anbruchs der Reichsordnungen gekommen sind in Bezug auf ein Volksganzes namens Israel. So. Welche hat er nicht geheilt? Keine. Und er heilte sie alle. Bitte. Gilt das heute für uns?
Nein.
Fast im Gegenteil. Trophimus haben wir krank zurückgelassen und dann seinem geliebten Timotheus sagt er, nimm auch ein wenig Wein um deines kranken Magens willen. Dabei war auch noch der geliebte Arzt Lukas dabei, und der hat auch nicht helfen können. Und Paulus mit seinem eigenen Leiden hat Gott ihm gesagt, du brauchst das unbedingt und so weiter. Wir werden die Unterschiede noch genau sehen. Schlagen wir noch auf Lukas 16, Vers 16.
Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt.
Aha. Johannes der Täufer war der letzte Repräsentant des Gesetzes. Jesus Christus erscheint. Mit welcher Aufgabe? Das Evangelium des Reiches zu verkündigen, und sagt dem kanaanitischen Weib, und seine Jünger hören zu, und jetzt habt ihr euch gut, wenn wir zuhören, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Und wir nehmen die Evangelien und die vier Evangelien, wie wenn das uns gegeben wäre. Absolut nicht. Nur gesandt, nicht gesandt, als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Dass wir das alles mit Wonne lesen können und durch die Gnade Gottes die Evangelien und diese Dinge des Reiches Gottes besser verstehen können als Israel, weil uns mehr geschenkt ist an Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Und wir den Geist haben geschenkt bekommen, der alle Dinge erforscht, sogar die Tiefen Gottes erforscht. Und worin die Tiefen Gottes bestehen, sagt die Schrift auch, nämlich in den wirklich unbarmherzigsten Gerichten, die Gott genehmigt hat. Das sind die Tiefen Gottes. Und da kann Paulus sagen, oh, Tiefe des Reichtums. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Seine Gerichtswege stehen da. Die sind in der Hinsicht unausspürbar und unausforschlich, weil je unbarmherziger ein Gericht erscheint, umso wunderbar ist der Herrlichkeitsertrag, den die Gnade Gottes mit den Gerichteten fertigbringt nachher. Reich als Voraussetzung, da ist ein Thron da, ein König, der herrscht, und die entsprechenden Reichsordnungen und Satzungen und Vorschriften und Verfügungen von Gericht und Strafen und all das. Der Apostel Paulus dachte uns im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, oder muss, ja, schlagen wir es gerade auf, 1. Korinther 15, in der Hinsicht, ich habe es betont, Thron, weil er drauf sitzt und herrscht, und so weiter, ja, da in der Gegend.
Denn er muss herrschen?
Ja, jawohl. Oder denn, vielleicht noch vorher?
Ja. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, das ist ab 23.
Ja.
Der Erstling Christus, sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt.
Aha. Ja, das Reich übergibt und?
Wenn er weggetan haben sage, wird,
was tut er weg?
Alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht.
Aha. Was tut er weg? Alle Herrschaft. Er hat genug von Herrschen. Er will nur noch was sein dann? Beim Abschluss der Verherrlichung einer neuen Schöpfung. Dann will er nur noch Vater sein. Zur Ehre Gottes des Vaters. Er hat genug von Herrschen und Macht. Funktionen und Gewalt üben und so weiter. Er ist schon in seine Ruhe eingegangen. Und wir sollen uns in einer Hinsicht ereifern, befleißigen, auch in seine Ruhe einzugehen. Gott, unser Vater. So. Keine Herrschaft mehr, kein Thron mehr, nichts mehr als der Vater aller. Ist er der einzige rechte Vater über alles, was Vaterschaft heißt, Patria. Jawohl. Wunderbar.
Ein kurzer Einwurf aus Jakobus. Bitte? Die Barmherzigkeit Gottes triumphiert über das Gericht.
Danke für die Ergänzung. Mich freut es, dass dieses wunderbare Wort aus dem Munde des Jakobus kommen kann.
Und nach einer Aussage, ein unbarmherziges Gericht wird denen widerfahren, die ungehorsam sind.
Ein unbarmherziges Gericht wird wen treffen? Nicht der so viel gesündigt hat und so sehr das Gesetz übertreten hat, sondern ein unbarmherziges Gericht wird nur den treffen, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Ja. Liebe Geschwister, wenn wir lesen, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Wer hat dann dieses unbarmherzige Ding beantragt? Also nach wessen Willen war das?
Der Vater bestimmt nicht.
Der Vater bestimmt nicht, nein, sondern heilige Engel. Die heiligen Engel werden einmal einem Gericht überliefert, das ziemlich unbarmherzig sein wird. Oh, oh, oh. Wisst ihr, was ich jetzt gesagt habe? Ich habe etwas gesagt, was ich nur sagen kann, bedeckt in der ganzen Waffenrüstung Gottes. Gegen diese Fürstentümer und Gewalten, gegen die ist unser Kampf. Nach links, nicht nur nach links, sondern auch nach rechts, ist unser Kampf.
Aber wenn dann in 1. Korinther 6 geschrieben steht, wisst ihr nicht, sagt ja Paulus, dass ihr, also dieses Geheimnis, die Gemeinde, die Engel richten.
Die ganze Welt und auch die Engel.
Also dann kommen wir dann wieder, wenn mir dann Barmherzigkeit widerfahren ist,
ja,
was kann ich dann anders üben?
Weißt du nicht mehr, dass wir die Gibeoniter sind?
Ich weiß, ja.
Was haben die gesagt?
Ja.
Es geht uns nicht darum, dass jemand getötet oder gerichtet werden muss. Es geht uns auch nicht, dass wir jetzt Gold oder Silber oder etwas bekommen. Aber der Gott Israel verfügt, dass 8 Söhne Sauls aufgehängt werden müssen. Das wollten nicht die Gibeoniter, nicht wir. Sondern das entspricht nun der Gerechtigkeit Gottes, auf die die Betreffenden so sehr gepocht haben. Was dann gerade mit ihren Worten und in ihrer Weise, ihre eigenen Worte haben sie dann in dieses Gericht gebracht. Ja. Liebe Geschwister, der Bruder Mohl mit seiner Verkündigung, der steht hier an vorderster Front. Aber vollständige Waffenrüstung Gottes angezogen, tadellos. Schild des Glaubens genügt schon.
Aber am Ende,
was aber?
Am Ende jeder Unbarmherzigkeit steht dann die Barmherzigkeit.
Ja. Hat er gesagt, was ich auch sagen wollte. Jetzt haben wir das Evangelium des Reiches ein wenig angesehen, tatsächlich. Und jetzt schauen wir das einmal etwas genauer an, was die meisten von uns schon gehört haben. Ich lese jetzt nur 2 Kolonnen, lest die Bibelstellen, die Ordnungen im Reiche, Evangelium des Reiches, und die Ordnungen nach dem Evangelium der Gnade Gottes. Matthäus 10, 5 bis 8 und Matthäus 15, 24 und 26 sind die Stellen: Ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel, sagt er dem kananitischen Weib, und seinen Jüngern sagt, geht nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel, geht nicht auf einen Weg der Nationen. Dann Römer 16, 26, Galater 3, 8, Galater 1, 27, für uns gilt, für alle Menschen, was Paulus da betrifft, Apostelgeschichte 22, Vers 6 und so weiter, wollen wir jetzt nicht aufschlagen. Zweiter Punkt des Unterschiedes: Evangelium der Gnade, Evangelium des Reiches immer zuerst, Jakobus 2, Vers 9 und 10, Jakobus 4, Vers 11, im Evangelium des Reiches läuft Gnade und Gesetz. Gnade und Gesetz. Obwohl Golgatha vollbracht ist, waren die Zehntausende christusgläubigen Juden einfach für das Gesetz. Katastrophe vor Gott. Bei uns gilt nach Galater 2, 16 und 5, 18 nur Gnade ohne Gesetz. Drittens, Matthäus 7, 1 und 2, Markus 10, 21, beispielreicher Jüngling. Rettung nach Bedingungen, mit Bedingungen. Je nach Verhalten des Betreffenden. Für uns gilt nach Römer 8, Vers 32 und 1. Korinther 2, Vers 12, alles ist uns geschenkt, sollte er uns in ihm nicht alles schenken, ohne jede Bedingung. Ein Geschenk ist kein Geschenk mehr, wenn eine kleinste Bedingung damit verbunden ist. Weiter. Evangelium des Reiches. Im Evangelium des Reiches spielen Sachwerte eine Hauptrolle. Im Evangelium der Gnade Personalwerte. 2. Petrus 3, Vers 13. Evangelium des Reiches. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde. Sachwerte. Erwarten wir auch neue Himmel und Erde. Aber erst ganz hinterher, nicht? Was erwarten wir? Schon falsch. Wen erwarten wir? Den Herrn selbst. Den Herrn selbst. Personalwerte. Der Herr selbst. Bei uns immer der Herr selbst. Weiter. Das Evangelium des Reiches ist vollkommen göttlicher Weisheit gegeben und geordnet, weil es sich um ein Volksganzes handelt. Das ganze Haus Israel ist da Reichsherrscher oder Verwalter, oder ihm ist das Reich gegeben. Für ein Volksganzes. Und wie ist nach dem Evangelium und nur Israel treuer? Und wie ist bei uns? Also Volksganzes, Apostelgeschichte 2, Vers 3, Römer 11, Vers 26, 2. Samuel 8, Vers 15, Volksganzes. Bei uns gilt Apostelgeschichte 17, Vers 34, etliche wurden errettet. Einzel, da werden sie noch mit Namen genannt, wie die damals, und da der Areopagit Namen so und so, einzelne etliche, je nachdem sie von Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt worden sind. Aber das kommt jetzt Gott. Evangelium des Reiches, Matthäus 13, 35 und Matthäus 25, 34. Tretet her, ihr Geliebten des Herrn, empfanget das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bereitet ist. Sind wir auch erst von Grundlegung der Welt an auserwählt? Nein, jetzt kommen wir wieder. Das Evangelium der Gnade Gottes, ohne Gesetz und ohne Werke, einfach als Geschenk. Auserwählt in Liebe vor Grundlegung der Welt. Epheser 1, Vers 4 und so weiter. Typisch ist beim Evangelium des Reiches, da sind sehr viele Verheißungen ganz rein irdischer Natur. 1. Mose 27, 28, 5. Mose 8, Vers 8, 5. Mose 33, 28, irdische, kosmische Verheißungen. Ihnen ist verheißen, die ganze Erdoberfläche nach Längen und Breiten, sie sind ja schon eingeteilt in Längen und Breitengraden, zu besitzen. überall, Abraham, wo dein Same nach dem Fleische liegt, begraben, auf allen Längen und Breiten der Erde. Das Reich ist das tausendjährige Reich auf der Erde. Bruder Mull, frag nicht so blöd. Ja, bitte, bitte, bitte. Gott nimmt seinem Volk Israel kein Atomkernmittelpunkt weg von allem, was er den Vätern verheißen hat, der uns alle schenkt. Er schenkt uns Dinge, die gar nicht zu dieser Schöpfung gehören, sondern Dinge, die in der Unendlichkeit Gottes, in den Überhimmeln, in der Unendlichkeit Gottes vorhanden sind. Er nimmt Israel aber auch gar nichts weg. Jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Matthäus 19, Vers 21, Lukas 10, Vers 9, Apostelgeschichte 4, Vers 3. Ich bin jetzt ganz praktisch, liebe Geschwister, und frage, liebe Schwestern, wer von euch hat noch einen zweiten Rock im Schrank? Wer hat noch einen zweiten Rock? Was? Dann sind Sie eine Heuchlerin. Wenn diese Worte im Reich, die doch gelten, für uns gelten sollen, dann sind wir alle, kann man das zusammenpacken und sagen, ja, Heuchler, mach das rund. Hast du ein Geldbeutel bei dir?
Ja.
Was?
Ja. Sogar was drin.
Ha, ich habe keinen. Du, ich habe keinen. Ich bin ein Echter. Ich bin der Einzige hier. Tatsächlich, ich habe keinen da. Aber Sandalen hat er an den Füßen. Das stimmt schon wieder nicht. Nehmen keine Sandalen an ihre Füße. Ja, stimmt das in Israel ganz genau? Haben die Jünger sich da danach gerichtet? Ganz genau. Also, Besitzesfrage. Was gilt denn für uns in Bezug auf Besitz? Habt ihr auch schon alles verkauft und zu Füßen des Gemeindevorstehers gebracht? Was? Oder den Armen gegeben? Alles verkauft. Wer hat noch eine Hypothek auf der Bank oder ein Konto auf der Bank? Wer hat ein eigenes Einfamilienhaus? Aha. Große Verlegenheit. Jetzt schlagen wir auf. 1. Timotheus 6 und Vers 17 an. Das ist wieder ganz vernünftig nach dem Heiligen Geist und den Ordnungen Gottes. Dort, wo die Auserwählten einzeln unter allen Ungläubigen verstreut sind über die ganze Erde, kann doch unmöglich das Gleiche die gleiche Ordnung angeordnet werden wie bei einem Volksganzen. Also, lies mal recht laut.
Den Reichen in dem gegenwärtigen Äon.
Aha. Der gegenwärtige Äon ist der Äon der Gemeinde von Jesus bis heute. Und jetzt, was steht da? Den Reichen, also das Reiche geben. Und jetzt den Reichen
Gebiete
in diesem Äon
nicht.
Und nicht im Äon des Gesetzes oder dann im Äon des tausendjährigen Reiches, sondern jetzt
nicht hochmütig zu sein.
Gebiete erstens nicht hochmütig zu sein.
Noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen.
Noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen.
Sondern auf Gott.
Sondern auf Gott.
Der uns alles reichlich darreicht zum Genuss.
Der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Weiter.
Gutes zu tun.
Gutes zu tun.
Reich zu sein in guten Werken.
Reich zu sein in guten Werken.
Freigebig zu sein.
Freigebig zu sein.
Mitteilsam.
Mitteilsam. Siebtens.
Indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln.
Aha. Wenn wir also in unserem Alter finanziell gesichert sein wollen, haben wir was zu tun vorher. so machen, aufhäufen, ja, das kommt dann nachher noch. Das Gegenteil. Denn Mammon ist die Kraft, mit der Satan alle in der Zange hat. Mammon. Die Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. So, da haben wir es. Jetzt weiter. Also, wenn wir, ich bin jetzt 85 gewesen, und da sagen, also wie der Herr, ich weiß gar nicht, wie dieses Geld da in meine Hosen gekommen ist, ich greife da rein, komme Banknoten raus. Ja, ich spinne nicht, tatsächlich. Wo ist meine liebe Luise? Stimmt's oder habe ich recht? Tatsächlich? Ja, nicht das da. Ich weiß jeweils nur nicht, wie das reingekommen ist. Also, ich hatte finanziell mal schwer. Da haben Brüder, wunderbare Brüder auf mir herumgetrampelt. Ja. Da sollte der Bruder Mul, weil wir anderen geholfen haben, bis wir nichts mehr hatten. Und da begann die erste Arosa-Konferenz. Und Geschwister hatten uns noch geholfen. Und jetzt. Dann hat man das Wunder erlebt. Ich darf ganz schnell erzählen, kommen wir nach Arosa. Adolf Heller kam nach Arosa, indem man wusste, den bringen wir im Sarg runter. Der hat einen Sarkom, Operation gerade vornehmen lassen, die haben gleich wieder zugemacht. Sarkom hatte sich schon verästelt in die Lungen und zwischen die Wirbel. Frage, wie lange kann ich noch leben? Ja, höchstens noch 8 Tage. Hat Emil Weber hat eingeladen, südlich in Schwarzwald, fuhr Hilda und ich hier auch hin, haben wir mit ihm gebetet, mit dem Adolf. Sag, du Adolf, du kannst ja doch so nicht nach Arosa raufkommen, beginnt ja die nächste Woche. Sagt er, morgen kommt ein Freund von mir, ein Arzt, dann sagt, du, das nehmen wir vom Herrn. Du fragst deinen Freund, den Arzt, soll ich in dem Zustand nach Arosa oder nicht? Und was der sagt, nehmen wir vom Herrn. So kam es, und der Freund, der Arzt, sagte, Adolf, geh nur rauf. Der dachte, denn Adolf ist am wohlsten unter Geschwistern. So. Und so kam er rauf, und ich kam rauf, so, aber wunderbar, die Kurven darauf, in einem kleinen Wägelchen, das ich hatte. Und je höher ich darauf kam, es war aber nicht nur die Höhenluft, wurde es mir immer wohler. Immer wohler, finanziell unter Null, und der Adolf stirbt uns da oben, so. Dann war noch zum ersten Mal der Dr. Hartmut Meyer dabei, mit seiner Inge zum ersten Mal. Der hatte Projekte bezahlt an Architekten. Er hat damals schon so viel Geld gehabt, dass er dem Herrn etwas bauen wollte, was dann jetzt Langensteinbacher Höhe geworden ist. So, also 3 Konkursiten, der Adolf Heller gesundheitlich, der Dr. Meyer mit frommen Bauplänen, alles begraben, konnte nur teure Architektenrechnungen zahlen, nichts bewilligt, und der Arthur Muhl finanziell unter Null. So. Mit den 3 hat er Arosa begonnen. So. Erstens geschieht das Wunder. Nach 2-3 Tagen, ja, der Adolf Heller konnte gerade ein wenig sprechen noch, kaum sich rasieren. Ich weiß vielleicht 2., 3. Tag, aber am Morgen treffen wir uns im Treppenhaus. Adolf kommt auf mich zu. Du, Arthur, der Herr hat mir meine ganze Schwachheit weggenommen und springt die Treppe rauf. Ärztliche Untersuchung, nichts mehr von Krebs, nur noch eine saubere Narbe von der Operation. Zweitens, nehmen wir jetzt den Arthur Muhl, kommt der Hartmut Meyer zu uns Brüdern, zum Adolf Heller und zu mir, und sagt, Brüder, was ich hier hören darf an Verkündigung, ist so wunderbar. Und sagt dann noch, ja, gerade was der Arthur Muhl da uns sagen kann, ist so schön. Dann sagt der Adolf und Dr. Meyer, ja, wissen Sie, Herr Doktor, Bruder Muhl ist schwer dran. Der hat so schwer finanzielle Nöte. So hat es kurz begründet. Noch schnell etwas erzählen. In Zürich, da war eine einfache Schwester, eine Methodistin, die stand uns sozusagen am nächsten. Die wusste um unsere finanzielle Not und sagte, ja, wir nach Hause, wir hatten ja kein Geld. Dann sie sagt, ja gell, etwa 800 Franken braucht ihr im Monat. Ich habe jetzt hier gerade die 400 und die gebe ich dir gerade mal. Das war es so. So kam er darauf. Und was geschieht, wie der Dr. Meyer das hört, nimmt er seine Brieftasche heraus und übergibt mir zwei ausgefüllte Schecks. Ich gucke die an. Da stehen 400 Franken drauf und da stehen 400 Franken drauf. Macht zusammen wie viel?
800.
Da habe ich in Zürich festgestellt, der Bruder Mohl mit seiner großen Familie braucht mindestens 800 Franken. Dann sagt er, halt, ich löse die Schecks selber ein, weil ich Ausländer bin, hätte ich vielleicht Schwierigkeiten. Gut, er geht auf die Bank und bringt er zurück. Da, 400, so. Da kann ich der Schwester sagen, so die 400 kann ich dir schon wieder geben, so weiter. Und der Hartmut sagte, Bruder Muhl, im Übrigen stehe ich Ihnen vollständig zur Verfügung. Und jetzt das Wunderbarste, dann sagt der Adolf Heller, wisst ihr nicht, liebe Brüder, Schwestern, der Dr. Meyer da, der will ja dem Herrn schon lang eine Konferenzstätte bauen, wo das Evangelium frei verkündet werden kann. Dann sagt er, ja, aber er findet mich für unwürdig, nicht? Er hat nur teure Architektenrechnungen bezahlt bis jetzt und alles verweigert. Dann sagt der Adolf Heller, Herr Doktor, da sitzt der Bruder Muhl, der ist Architekt. Der macht keine großen Rechnungen. Wir geben dem den Auftrag, dann der Dr. Meyer, gut. Also, Bruder Muhl kommt zu mir nach Ettlingen bei Karlsruhe und dann fliege ich, war Sportflieger, fliegen wir über den Schwarzwald und suchen einen schönen Platz aus, den ganzen Schwarzwald bis an die Schweizer Grenze haben wir gesucht. So, und dann sind wir in Langensteinbach hängen geblieben. Und wie der, ja, also, seht, der Adolf Heller vom unheilbaren Krebs geheilt über Nacht. Der Arthur Muhl finanziell gesichert über Nacht. Und der Dr. Meyer ist sein Gedanke, dem Herrn ein Tempel bauen zu dürfen, auch realisiert worden. Und zwar, ich sage immer, in Arosa wurde Langensteinbach gezeugt und in Langensteinbach geboren. Soweit. Also, wir sind ja hier bei der Besitzesfrage. Bruder Muhl hat unter Null gehabt. Unter Null, mit einer großen Familie. Wusste nicht, wie er den Monat, wo er da oben in Arosa bei den oberen 10.000, die dann gesagt wurde, da, und der kein Geld hat, da oben Feste feiert. Nicht? Also genug Besitz. Jetzt hast du aber noch nicht ganz fertig gewesen. Also hat der Herr mir ein sicheres Alter geschenkt.
Wo war ich?
17.
Ja, da. Ja.
Ja.
Nochmal
auf das. Ja, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen.
Aha, noch mehr. Auf dass sie, auch die Reichen, das wirkliche Leben ergreifen. Auch den Reichen ist durch die Gnade Gottes das wirkliche Leben alles geschenkt. alles geschenkt. Aber was uns geschenkt ist, muss ich ja was machen? Ergreifen, nehmen. Ne? Wenn einer, ein reicher Bruder, in Finanzsachen so freigebig ist, ne? Dann hat er gar keine Mühe, das von Gott geschenkte, wirkliche, unauflösliche Leben jetzt praktisch zu ergreifen, dass er was davon hat in diesem Leben. Sich freuen kann, glückselig sein kann. In dem Maße, wie er zurückhält, nicht? In dem Maße kann er das nicht. Das ändert nicht an seiner Rettung und an seiner Verherrlichung. Geht weiter. Also Besitzesfrage gewaltig. Evangelium des Reiches müssen unbedingt einmal 12 Apostel sein und das andere Mal 70. Einmal sandt er 70 aus und zuerst die 12, aber geht nur zu den verlorenen Schafen vom Haus Israel. Geht nicht auf den Weg der Nation. Und bei uns, das ist Matthäus 19, 28, Markus 3, Vers 14 und für uns Epheser 3, Vers 1, Römer 15, 16, Epheser 3, Vers 6, ein Apostel für alle Nationen. Alle Nationen. Bitte, merken wir uns. Die Elberfelder, die haben manchmal so einfach schon, ich, Paulus, für die Nationen. Und dann wie hier für alle Nationen. Für alle Nationen. Haben die Elberfelder reingeschmuggelt für die aus den Nationen, weil die nicht wahrhaben wollen, dass sie mal alle gerettet werden. Für die aus den haben sie dann aber in eckige Klammern ehrlicherweise gesetzt. Ein Apostel für alle Nationen. Dann kommt Evangelium des Reiches, Matthäus 10, Vers 5. Alles vom erniedrigten Sohne Gottes berufen, gesprochen, dargestellt, alles vom erniedrigten. Wie ist in der Hinsicht vom, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes? Nein. Da war Jesus nicht mehr untergesetzt. Und gehemmt nach dem Gesetz, der durfte nicht mal die geografischen Grenzen überschreiten, sondern jetzt vom verherrlichten Christus gerufen, einzeln, persönlich. Ist das ein Unterschied? Nicht mehr unter Gesetz, frei vom Gesetz. Vom Erhöhten gerufen. Galater 1, Vers 16. Im Evangelium des Reiches, Matthäus 13, Vers 39 und 49, Apostelgeschichte 7, 53, Mitwirkung von Engeln, maximale, Engel maximal beteiligt. Beim Evangelium der Gnade Gottes gilt immer der Herr selbst. Und wenn ein Engel vom Himmel käme und würde euch, denen dieses wunderbare Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes geschenkt ist, euch etwas anderes verkündigen würde, der sei verflucht. Also bitte, wie stehen Engel da bei uns? Engel dürfen uns nur noch dienen. Sie sind allzumal gesetzt als dienstbare Geister. Dienen dürfen sie uns.
Bei dem äonischen Evangelium ist das ja ein Engel, der das verkündigt.
Sehr gut, ja, beim äonischen auch. Dankeschön. Weiter. Im Evangelium des Reiches ist alles sichtbar und offen. Kann eine Stadt, die auf dem Berge ist, Jerusalem verborgen bleiben? Lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, gilt da. Schauen alle auf euch. Und wie ist mit dem Geheimnis Gottes. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, ein Geheimnis. Wir reden aber Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die verborgene, zweimal verborgen. Geheimnis ist schon verborgen und dann noch verborgen, die Weisheit. Evangelium des Reiches spielen Zeichen und Wunder eine Hauptrolle, und wenn die fehlen, stimmt es nicht. Matthäus 4, 23. Dann Hochzeit von Kana nehmen wir als Beispiel. Und bei uns
darf ich vielleicht gerade Galater 1, 11 lesen?
Ja, gern, gern, ja.
Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt worden ist,
von mir, ja,
nicht nach dem Menschen ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi.
Ja. Dankeschön. Und für uns gilt Glauben ohne zu schauen. Dann, sehr wichtig, im Evangelium des Reiches in Israel unter den Nationen gilt Esra 2, 62, 1. Chroniker 9, Vers 1, Geschlechtsregister muss vorgewiesen können, nachgewiesen können, werden können, ob man wirklich ein Nachkomme Levis nach dem Fleisch ist, wenn man priesterlichen Dienst tun sollte. Also da spielen Geschlechtsregister eine wichtige Rolle. Und was schreibt Paulus uns von Geschlechtsregistern? 1. Timotheus 1, Vers 4, Titus 3, Vers 9, Hebräer 7, Vers 3. Hüte dich vor endlosen Geschlechtsregistern und Altweiberfabeln und dergleichen, schreibt mir Paulus. Also nichts fleischliches Nachkommen spielt bei uns eine Rolle, ja nicht. Im Evangelium des Reiches gelten kosmische, weltliche Gesetze. Die Hütte des Zeugnisses, Stiftshütte genannt, die wir als orientierende, wunderbare Gottesordnung bestaunen durften die letzten Stunden, nennt der Hebräerbrief in Hebräer 9 ein weltliches Heiligtum, ein kosmisches Heiligtum. Bei uns ist das Gesetz des Geistes des Lebens, das uns die Freiheit in Christo garantiert. Aber jetzt darf ich noch etwas sagen. Gott hat das Gesetz vom Sinai noch aus einem anderen Grunde genehmigt. Etliche Gründe haben wir genannt. Einen wichtigen Grunde genehmigt. Weil er darüber gewacht hat, dass bis auf den Buchstaben in diesem Gesetz vom Sinai und dem Gesetz von, wie heißt das andere, später gelübt, nur die Worte aufgenommen worden sind, von denen er wusste, aufgrund von Golgatha kann ich nach dem Buchstaben laufenden Wert und geschehen. Wo gilt der Buchstabe des Gesetzes, tötet. Der Geist aber macht lebendig, schreibt Paulus. Weil ich aufgrund von Golgatha ohne einen Buchstaben im Alten Testament und im Gesetz zu ändern, dieses mir nach dem Buchstaben nicht wohlgefällige Gesetz aufgrund von Golgatha verwandelt habe in das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu. Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Weiteres Wort von Paulus: Wir wissen, dass das Gesetz gottgemäß beurteilt, nach dem Herzen Gottes, nach der Weisheit Gottes. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, aber nach dem Buchstaben verdammt es den, der sündigt. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich sage ja immer wieder, oder das Wort Jesu nach der Darstellung, dem Zeugnis der sieben Gleichnisse in Matthäus 13, da sagt er dann: Wer nun Bescheid weiß, Achtung, in den Geheimnissen des Reiches, da gibt es sieben. Wir haben es zu tun mit den Geheimnissen Gottes und Christi und so weiter. Sieben Geheimnisse nach dem Evangelium des Reiches und 20 Geheimnisse nur dem Apostel Paulus geschenkt. Als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Sagt Jesus dann unter anderem: Ich vergleiche nun den, der diese Gleichnisse versteht, einem Haushalter, einem Hausherrn, der aus seinem Schatze Altes und Neues hervorbringt, also Altes Testament und Neues. Was im Neuen fehlt, ist im Alten längst vorhanden. Und was beim Alten fehlt, ist im Neuen die Ergänzung. Eines ergänzt das andere, es kommt aber noch der Unterschied. Dann sagt er: Das Gleichnis von neuem Wein, bitte den nicht in geflickte Schläuche oder altes Gefäße sammeln, sondern der ist explosiv, hat Gärungskräfte. Und sagt dann: Wer vorher, bevor er neuen genießt, alten Wein genossen hat, der sagt, der alte ist noch milder, noch besser. Das heißt für mich, das Alte Testament ist noch viel wunderbarer gefüllt, ausgerechnet in den anstößlichsten Berichten. Wo hat denn Gott seine Weisheit verborgen? Salomo hat die Antwort, kurz und bündig im Hebräischen: Im Schatten die Weisheit. Was ist denn ein Schatten? Weder flüssig noch fest noch gasförmig. Ein Schatten ist im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. Gibt es im Alten Testament dunkle Angelegenheit? Moralisch, ethisch oder was wir nur wollen? Vor unseren Theologen ist das Alte Testament voll dunkle Angelegenheit, nicht wahr? Ja. Also gerade in dem Nichtsseienden, dunklen Ding, was ist ein Schatten, kann man den greifen? Ne? Man kann ihn nur sehen. Der huscht spielend über Kirchtürme und alles, wenn da oben ein Segelflieger fliegt. Nicht mehr. Schatten. wunderbares Ding. Je dunkler ein Schatten, Achtung, umso heller das Licht, in dem der Körper, der den Schatten wirft, steht und geht. Aha. Da schreibt denn Paulus in Kolosser 2, alle Dinge im Alten Testament, von den einfachsten Speisevorschriften bis zu den wunderbarsten Festvorschriften, sind alles nur Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Der Körper aber, der alle diese Schatten wirft, ist der des Christus, der Leib des Christus. Ja. Steht und geht Christus in einem hellen Licht, im Lichte des Vaters, und deshalb wirft er auf der Erde so dunkle Schatten. Übereinstimmung zwischen Schatten und Körper besteht aber nur in der äußeren Linie und den Bewegungen. Dem Wesen nach, je dunkler der Schatten, je heller das Licht, in dem der Körper steht und geht. Also die ganz dunklen Stellen im Alten Testament, das sind die wunderbarsten Herrlichkeiten Jesu Christi, des Sohnes Gottes, verborgen, aber Buchstabe für Buchstabe dargestellt, die Umrisse stimmen genau und von verschiedenen Seiten beleuchtet, steht der Körper da. So.
Aber deshalb kann Paulus sagen,
ja?
Das Gesetz, in dem diese dunklen Dinge aufstehen, ja? Das Gesetz, heben wir es nun auf durch, ja, den Glauben,
aha,
das sei
ferne,
sondern
aha,
das Gesetz stellen wir auf.
Jawohl, richten wir auf.
Geistlich.
Geistlicherweise. Jawohl. Ja. Ganz wunderbar. Und jeder, aufgrund von Golgatha, wenn wir das Gesetz lesen, verwandelt sich jeder Fluch in Segen. Nehmen wir den schlimmsten, einen der schlimmsten Flüche, verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Ein Untergang der Sonne musste der spätestens heruntergeholt werden. So, jetzt hängt eines Tages ein Mann am Holz, der heißt Jesus Christus. Ist der jetzt auch verflucht? Zum Fluch der ganzen Schöpfung, weil er zur Sünde der ganzen Schöpfung sich hat machen lassen. Gut? Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Unbarmherziger. Warum hängt er am Holz? Weil er ein Gesetz übertreffen hat. Genügt noch nicht, jetzt muss ihn noch ein Fluch treffen, der unendlich ist. Und siehe da die gleichen Worte. Jetzt hängt ein Mann am Holz, der heißt Jesus Christus. Ist zum Fluch für alle geworden. Im gleichen Augenblick verwandelt sich dieser unbarmherzigste Fluch in die Grundlage der Versöhnung des Alls. Stimmt so, habe ich recht? Halleluja. Jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken.
Ja. Ja,
also punktual hören wir auf in 5 Minuten. Leider.
Vielleicht wiederum noch ein paar Worte.
Ja.
Ich weiß nicht.
Hast du noch ein paar Worte für uns? Ich darf hier wieder feststellen, auch nach allem Gehörten, wir alle sind Menschen des Wunders, sonst wäre keiner von uns mehr da. Stimmt's? Menschen des Wunders, wir alle, ob Sachaia oder Satan also Ansprüche erhoben will, alles kommt. Bleib mal ganz stehen, einmal mit.